Agnes Hasenjäger. Musikalische Begegnung. Eigentlich bin ich schon spät dran. Auf dem Bahnsteig der U-Bahn bekomme ich mit, wie eine kleine, dunkelhäutige Frau auf Englisch um Auskunft bittet. Gern dolmetsche ich ihr. Zur Jugendherberge? Das ist auch meine Richtung. In der Bahn erzählt sie, dass sie zuerst in die entgegengesetzte Richtung gefahren war, bis zur Endhaltestelle. Jetzt wollte sie sicher gehen. Da ich selbst gern in Jugendherbergen unterkomme, frage ich nach, woher und wohin. Woher? Aus Florida, eigentlich aus Jamaika, jetzt quer durch Europa, Lissabon, Oslo, Stockholm, gestern Berlin, jetzt auf dem Weg ins Ruhrgebiet, die Verwandten ihres verstorbenen Mannes besuchen. Mit dem ist sie oft durch Europa gereist, diesmal zum ersten Mal ohne ihn. Ich weiß nicht, welcher Impuls mich sagen lässt. Ich bin gerade auf dem Weg zu einem Konzert einer jüdischen Sängerin, die Auschwitz überlebt hat. Hätten Sie nicht Lust, mitzukommen? Meine spontane Einladung stößt auf ebenso spontane Zustimmung. Ihr Mann, er war ja viel älter als sie, hat Deutschland nach 1933 verlassen. Er war nicht verfolgt, aber so wollte er nicht leben. Er war Dirigent gewesen. Oh weh, denke ich. Hoffentlich macht sie sich da nicht falsche Vorstellungen von so einem Konzert. Hoffentlich kann Esther Bejerano ihren Erwartungen entsprechen. Als wir beim Freizeitheim ankommen, begrüßen mich verschiedene Freunde aus der VVN. Sind Sie hier eine bekannte Persönlichkeit? Nein, ich muss lachen, aber im gemeinsamen Engagement lernt man sich kennen. Ich erkläre, was die VVN ist, die Zusammenarbeit von Alten und Jungen gegen den Faschismus. Mit etwas Stolz erzähle ich ihr, was ich über einige der Anwesenden weiß. Die alte Dame dort, so gebrechlich, damals aktiv im Widerstand. Der alte Herr links, 12 Jahre unter Hitler im Gefängnis, immer in eisernen Ketten angeschlossen. Das Konzert beginnt. Esther Bejerano, dieses kleine Persönchen mit der großen Stimme. Die jugendlichen Musiker, dabei ihre Tochter. Die herrlichen Lieder, jiddische und Lieder des europäischen Widerstandes. Neben mir ein Bild faszinierter Aufmerksamkeit. Was ist das für eine Sprache? Jiddisch, die Sprache der Juden im Osten, ein mittelalterliches Deutsch. Leise erläutere ich auf Englisch, um was es geht in den Liedern. Meine Nachbarin ist ganz Ohr, im wahrsten Sinne des Wortes. In der Pause bricht es aus ihr heraus. Ihre eine Tochter ist mit einem Juden verheiratet, deshalb hatte sie schon etwas Verbindung zu diesem Kulturkreis und der andere Schwiegersohn ist schwarz. Sie versucht zu erläutern, was das heißt. Als letzter in Arbeit, als erster wieder draußen. Keine Sicherheit. Nach dem Konzert warten wir noch. Ergriffen drückt sie Esther Bejerano die Hand. Natürlich begleite ich sie noch zur Jugendherberge. Inzwischen ist es ja schon spät. Sie muss plötzlich lachen. Wenn ich das meinen Kindern erzähle, werden die mich für verrückt erklären. Typisch Mutter geht in einer wildfremden Stadt einfach mit einer völlig fremden Person mit. Was da passieren kann. Was heißt hier fremd, sage ich. Ich glaube, wir alle haben Brüder und Schwestern auf der ganzen Welt. Wir wissen nichts voneinander und sehen uns nie. Aber manchmal, ganz selten, haben wir das Glück und treffen uns zufällig. Mit einer herzlichen Umarmung verabschieden wir uns in der Vorhalle der Jugendherberge. Der schönste Tag meiner Europareise, flüstert sie.
Horst Sandmann aus Schwalmstadt. Ich glaube, das ist der, leider nicht kommen konnte. Lakota Mo, unser Indianer. Bis vor ein paar wenigen Jahren lebten meine Lebensgefährtin und ich in Omaha im Staat Nebraska, USA. Ich erinnere mich noch genau an den Tag, als wäre es gestern gewesen. Schnee in Stiefelhöhe, Celsius bei minus 14 mit der 20 liebäugelnd. Leichter Wind umschmeichelte unsere Hütte, als ein Motorengeräusch die winterliche Stille unterbrach, schnell aber wieder verstummte und die Tür eines Autos. Ja, das war die Tür.
Das war die Tür.
Die Tür eines Autos mit laut vernehmlichen Scheppern für Aufmerksamkeit sorgte. Ich sagte zu meiner Freundin nur Savage Bob and the Porters. Bob, ein alter Freund der Familie, sein Besuch an sich nichts Außergewöhnliches, stürzte in Stiefeln und mit seinem Rangerhut gedeckelt in unsere Hütte, steuerte geradlinig auf die Bar zu, goss einen Bourbon auf Halbglashöhe in einen Becher und drückte ihn mir in die Hand. Auf meine Frage, was das soll, meinte er nur, du wirst ihn brauchen. Und du? Fragte ich, worauf er erwiderte, ich bleibe lieber nüchtern. Bob, das muss an dieser Stelle gesagt werden, war schon seit Jahren rentnernd als Sozialarbeiter in Indianerreservaten unterwegs. Er hatte es sich nach dem frühen Tod seiner Frau zur Lebensaufgabe gemacht, benachteiligten Menschen zu helfen. Er kam dann schnell zur Sache. Einen Hund habt ihr ja schon, wie wäre es jetzt mit einem Sohn als Abrundung? Ich sagte, Bob, ich rede mal bei einer passenden Gelegenheit mit meiner Lebensgefährtin darüber. Daraufhin Bob, du verstehst mich falsch. Ich spreche von einem halbfertigen, in 5,5 Fuß Lebendgröße mit Wachstumspotenzial. Bob, gönn dir noch einen Schluck von deinem Bourbon. Ich habe euch den Knaben nämlich schon mitgebracht. Ich hätte mir es denken können. Bob machte eigentlich immer auf Subito, auf Deutsch, aber bitte sofort. In dem Augenblick schlug unser Hund an, das treue Viech. Bob, geh raus und sag einfach nur, Hi Mo, come on in. Überfordere ihn nicht mit der Vokabel Willkommen. Damit kann er noch nicht umgehen. Im Übrigen, der kommt deiner Einladung nur nach, weil es draußen eiskalt ist. Der Junge hat eine gute Seele. Kann nur eine Weile dauern, bis sie sich zeigen wird, rief er mir noch hinterher, als ich schon zur Tür eilte. Wie recht er behalten sollte. Als ich aus dem Haus trat, stand da vor dem Zaun in Tornähe ein vor Kälte bibbernder Mo. Unser Bernhardiner mit seinen pratzigen Vorderpfoten auf dem Zaunrand in Augenhöhe mit unserem Überraschungsgast, der sichtlich eingeschüchtert schien. Hi Mo, come on in, begrüßte ich ihn. Wie aufgetragen, konnte mir aber nicht verkneifen anzumerken, Barking dogs won't bite you, at least as long as they are barking. Was so viel bedeutet wie bellende Hunde beißen nicht, zumindest solange sie nicht gebissen werden. Mo schien das im ersten Anlauf nicht so recht zu beruhigen. Die Kälte diktierte ihm aber den Mut und er pilgerte mit mir ins Haus. Außer einem Hai wuchs von ihm nichts rüber. Schweigen war offenbar sein Markenzeichen. Im warmen Zimmer angelangt, sah er sich suchend um, nahm den offenen Kamin ins Visier und streckte sich vor dem knisternden Feuer auf dem Flickenteppich aus. Bob, meine Freundin und ich unterhielten uns noch eine Weile. Zum Schluss gab uns Bob noch einen Tipp. Meine Freundin sollte sich anfangs mehr so im Schattenbereich aufhalten. Mo lasse sich nicht gerne von der weiblichen Schöpfungshälfte Regieanweisungen geben. In der Folgezeit schluckte der Alltag Mo durch den Besuch der Schule und gelegentliche sportliche Aktivitäten, wenn er denn Laune hatte. Gespräche, nur das Nötigste. Er war in den ersten Monaten einfach nur da, bis er dann eines Tages zu mir kam und meinte, wie sieht's denn aus, Old Drifter? Wann schiebt er denn mal die Adoption nach? Wieder hatte es mir die Sprache verschlagen. Mit dem Old Drifter konnte ich mich ja noch anfreunden. Da das aber mit Mo etwas heikler war, vereinbarte ich kurzerhand einen Termin bei einem Fachpsychologen für pubertierende Jünglinge. Nach einer kurzen Sitzung mit unserem Mo sah ich bei dem Spezialisten in ein Skepsis ausdrückendes Gesicht. Offenbar im Scherz fragte er mich, ob denn mein Konto bei der Bank belastbar wäre, was mich veranlasste, mir den Mo zu schnappen und den Laden zu verlassen. Vor uns hinschweigend trabten wir zurück zu meinem Pickup, der uns himmelblau lackiert mit Stoßstangen in grell-orange willkommen hieß. Mich im dezent grau-blauen Anzug, Lakota Mo lässt sich wie immer im T-Shirt korrespondierend in Himmelblau mit Forget It Slogan in Orange und California Jeans zum Abwinken. Zurück im Auto ein Satz. Pa, kostet es viel bei dem Psycho-Onkel? Mo hatte mich Pa genannt. Das war wie eine kleine Sensation. Was sage ich? Wie eine große Sensation. Als wir zu Hause ankamen, sagte ich zu meiner Freundin nur, Mo ist jetzt bei uns angekommen. Ihr wollt wissen, wie die Geschichte ausging? Nun, Mo hat inzwischen seinen alten Namen zu den Akten geben dürfen. Heute sind auf seiner ID-Card der Name meiner Lebensgefährtin und mein Name eingedruckt. Ach so, meinen alten Anzug trägt er heute und ich die California Jeans mit Shirt, wenn auch mit einem anderen Slogan, Welcome Sun. Kann man da in Orange auf himmelblauem Stoff lesen.
Christina Nussbicker aus Friedrichroda. Jalla, jalla oder pünktlich wie ein Deutscher. Montag, 11.05.2015, 7.40 Uhr. Ich stehe vor der Friedrich-Buschmann-Schule in Friedrichroda mit einer kleinen Zuckertüte im Arm und warte auf das Schulkind, das heute seinen ersten Schultag in Deutschland hat. Wie immer bin ich viel zu früh. Meine Gedanken schweifen zurück. Ein Freitag im Januar. Es hat die ganze Nacht geschneit. Nachdem wir am Morgen gemeinsam dem Schnee zu Leibe gerückt sind, macht jetzt mein Mann von Zeit zu Zeit den Gehweg frei. Kurz vor Mittag kommt er wieder ins Haus und sagt, ich glaube, heute Nachmittag kommt jemand zu uns zum Kuchenbacken. Ich muss wohl sehr fragend geschaut haben. Kurze Erklärung. Ein junger Mann kommt, grüßt, mein Mann grüßt zurück, der junge Mann bleibt stehen und fragt ihn, was er denn da mache. Schneeschippen, antwortet mein Mann. Ob er denn auch mal versuchen darf, fragt der Mann. Wer lehnt solch ein Angebot schon ab? Also schippt er den Schnee vom Gehweg und verabredet sich mit meinem Mann zum Kuchenbacken. Punkt 15 Uhr klingelt es und Basel, ein syrischer Asylbewerber, steht vor unserer Tür. Der Weg zur Küche ist schnell gefunden. Die Zutaten werden geordert und ich muss noch zweimal nachkaufen, weil Butter, Vanillezucker oder Backpulver alle sind. Zwei Stunden später stehen wir in unserer tipptopp aufgeräumten Küche und haben zwei Bleche wunderbar duftenden Kuchen. Kurz entschlossen wird er aufgeschnitten und in der Nachbarschaft verteilt, immer mit einer kurzen Erklärung. Die Reaktionen sind überwiegend positiv, aber ich werde auch gefragt, ob ich keine Angst habe, jemanden Fremdes in mein Haus zu lassen. Im Gegenteil, für Sonntag haben wir uns schon wieder zum Klößekochen verabredet. Alles ist vorbereitet und wir warten auf unseren Gast. Vergeblich. Schließlich fangen wir an. Als die Klöße endlich im Topf sind, klingelt es. Nun gut, ein dritter Teller ist schnell aufgedeckt und statt der Weingläser werden Wassergläser dazugestellt. Wir setzen uns und das Abenteuer beginnt. Essen mit Messer und Gabel. Schnell ist alles erklärt. Unser Gast schaut uns zu und isst das erste Mal mit Werkzeug. Am Nachmittag wollten wir das Winterwetter ausnutzen und gemeinsam Schlitten fahren. Der Idiotenhügel, den wir ausgesucht haben, wird als very dangerous, also als sehr gefährlich bezeichnet. Und Herzklopfen gab es dazu. Das schlechte Englisch, das beide Seiten sprachen, reichte aber immer aus für die Verständigung. Als wenig später Basels Asylantrag stattgegeben wurde, war ich bei allen Behördengängen dabei. Ausweis abholen, Krankenkasse, Jobcenter, Meldestelle. Es werden uns Möbel angeboten. Eine Kochplatte sponsern Freunde, die Küche steht, der Rest findet sich so nach und nach. Und wir finden einen Platz in einem Deutschkurs. Inzwischen gehört Basel zur Familie. Ich erinnere mich an das Ostereiersuchen mit der Großfamilie, bei dem für ihn natürlich auch eine Menge versteckt wurde. Endlich habe er das mit dem Osterfest verstanden, war seine Reaktion darauf. Unsere Enkel finden es klasse, wenn er arabisch kocht, weil sie dann mit den Fingern essen dürfen. Zweimal wöchentlich werden wir nun entweder mit Kuchen oder Essen versorgt. Irgendwann habe ich dann den Mut und frage ihn nach seinem Weg nach Deutschland. Anschließend sitze ich heulend da. Basel ist 5 Jahre jünger als unser Sohn. Bei dieser Gelegenheit erfahre ich von seiner Frau und 2 Kindern, die noch in Jordanien sind und die er nun nach Deutschland holen will. Wie bucht man hier Flugtickets, die dann in Amman eingelöst werden sollen? Wie kann man mit 400 Euro monatlichem Einkommen 900 Euro für 3 Tickets bezahlen? Auch dafür finden wir eine Lösung. Eine ganze Stadt hilft dabei. Am 2. Mai fahren wir gemeinsam nach München und holen die Familie am Flughafen ab. Die Aufregung und die Freude, seine Kinder nach fast einem Jahr wiederzusehen, sind unbeschreiblich. 2 Tage Ruhe haben sie und dann beginnt der Ämtergang von Neuem. Die Anmeldung für Sohn Fayyur al-Nayar in der Schule inklusive. Und nun stehe ich hier und warte mit meiner Schultüte. Immer wieder schaue ich auf die Uhr. 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn kommt die Familie gemütlich und ohne Eile. Yala, yala, so viel Arabisch kann ich schon. Und mit Eile geht es in den Klassenraum. Hier warten bereits eine 2. Zuckertüte, die von Fayyurs 9 Mitschülern gefüllt wurde, die Klassenlehrerin und 20 aufgeregte Kinder. Zur Feier des Tages gehen wir am Nachmittag gemeinsam Eis essen. So hat eine Zufallsbegegnung dazu geführt, dass wir nun einen Adoptivsohn haben. Ach ja, an der Pünktlichkeit haben wir gearbeitet. Basel behauptet jetzt von sich, er sei pünktlich wie ein Deutscher. Und meistens stimmt es.
Werner Laube aus Berlin hat uns die Geschichte geschickt vom Widerstand zum Kunstsalon. An einem Augusttag des Jahres 1983 klingelte es nachmittags an unserer Wohnungstür. Ich öffnete und erblickte ein unbekanntes Paar im Rentenalter. Beide trugen Brille und lachten mich an. Parlez-vous français? Fragte die Frau. Und als ich das bejahte, fügte sie auf Französisch hinzu, wir sind die Eltern von Christine. Eine Christine in Frankreich kannte ich nicht, doch ich bat die Besucher erstmal herein und bewirtete sie. Glücklicherweise kam meine Frau Claudia bald aus der Schule und klärte mich auf. Sie hatte 2 Jahre zuvor als Französischlehrerin für eine Lehrergruppe aus Paris gedolmetscht, die zu einem Ostersymposium in die DDR gekommen war, um deren Bildungssystem näher kennenzulernen. Auch die Frage, wie man hier in den Schulen mit dem Thema Faschismus umgeht, hatte die französischen Gäste interessiert. Nach dem Besuch von Krippen, Kindergärten und Schulen war es zu einer Begegnung der Franzosen mit der Schulleiterin Lore Friedländer gekommen, die als Jüdin im Dritten Reich ihre ganze Familie verloren hatte. Claudia hatte das Gespräch damals übersetzt und danach erwähnt, dass auch ihre Mutter, Witwe, und ihre Schwester Eva Kind eines ermordeten Widerstandskämpfers seien. Darauf war eine der Französinnen spontan auf sie zugekommen, hat ihr ein Seidentuch umgebunden und erklärt, ihr Vater sei auch Resistanzkämpfer gewesen und habe eine Odyssee durch mehrere deutsche Konzentrationslager zum Glück überlebt. Diesem Widerstandskämpfer Roger Monti und seiner Frau Huguette standen wir nun persönlich gegenüber und empfanden für sie von Anfang an statt Heldenehrfurcht einfach nur große Sympathie. Auch politisch verstanden wir uns sofort. Es wurde ein wunderbarer, unvergesslicher Abend für uns alle. Jahre vergingen. Briefe und Fotos gingen hin und her und manchmal kam auch ein Kartengruß von der Insel Réunion, wo die Montis gerade zur Kur weilten. Und immer wieder stellten sie uns die Frage, warum kommt ihr uns nicht mal besuchen? Wir konnten dies den französischen Kommunisten beim besten Willen nicht beantworten. Unsere erste Reise nach der Öffnung der Grenzen führte im Sommer 1990 zu unseren Freunden in Frankreich. Die teilten unsere Gefühle und Befürchtungen im Hinblick auf die bevorstehende Vereinigung von DDR und BRD Sie litten wie wir unter dieser politischen Entwicklung, weil mit ihr ja auch für sie ein Stück Hoffnung auf eine menschenwürdige Alternative zum Kapitalismus zerbrach. Roger kommentierte damals: Jetzt können sich die Leute bei euch die Nasen an den Schaufensterscheiben plattdrücken und die Sachen bewundern, die sie sich künftig nicht mehr leisten können. In der Wohnung ihres erwachsenen Sohnes Claude, der zusammen mit seiner Schwester Christine mehrfach den Sommer in einem Kinderferienlager bei Strausberg verbracht hatte, entdeckten wir eine große DDR-Fahne. Mit der Einladung mussten Roger und Huguette damals auch eine Verpflichtung zur Übernahme aller Kosten unseres Aufenthalts in Frankreich unterschreiben. Sie zeigten uns die schönsten Sehenswürdigkeiten der Beauce und der Essonne und verwöhnten uns und unsere Zwillingstöchter in ihrem Haus in Merville. Spontan beschlossen die Mädchen, neben Russisch und Englisch auch noch Französisch zu lernen. Da es zwischen Deutschland und Frankreich keine Grenzkontrollen mehr gab, nahmen wir 2 Jahre später sogar unsere russische Freundin Vera ohne Visum im Auto nach Paris und Merville mit. Auch sie hatte bei früheren illegalen Touren durch das Leningrader Gebiet für uns einiges riskiert. Für einen Urlaub im Ardèche boten uns Roger und Huguette später auch ihr Haus in La Gorse an und Tochter Christine begleitete uns durch die Provence. Mehrmals haben uns die französischen Freunde auch in Berlin besucht. Gemeinsam fuhren wir in das Oderbruch, in den Spreewald und in die Oberlausitz. Besonders berührt hat mich ein Besuch im sächsischen Kamenz. Ein altes Fabrikgebäude war dort von den Nazis als KZ-Nebenlager eingerichtet worden und Roger zeigte mir die Werkhalle, in der er mit seinen Kameraden das Weihnachtsfest erlebt hat. Es war das traurigste Fest seines Lebens. Dass man nach der Wende die Straße der Widerstandskämpfer neben der Fabrik wieder in Herrenstraße rückbenannt hat, empört mich noch heute. Zu meinem 50. unternahm ich mit Frau und Töchtern eine lang ersehnte Reise nach Lappland und Spitzbergen. Für diese Fahrt vertrauten uns Roger und Huguette mit Zustimmung der Eltern sogar ihre 16-jährige Enkeltochter Marina an. Kann man von Menschen mit solch einem Schicksal noch mehr Vertrauen erwarten? Seit 2010 fahren wir jedes Jahr einmal nach Merville. Damals fragte mich Roger, ob ich nicht Lust hätte, auch hier mal meine Bilder auszustellen. Im Kulturzentrum des Ortes fand gerade der jährliche Kunstsalon statt. Und dort lernte ich auch Madame Guillotin, die Präsidentin des Kunstvereins, kennen. Ein Jahr später erhielt der Kunstverein Treptow eine Einladung zum Salon. Und 2012 wurden wir Treptower Maler dort sogar als Ehrengäste begrüßt. Auch unsere polnischen Künstlerfreunde, mit denen wir seit 10 Jahren gemeinsam im Wartebruch malen, konnten inzwischen schon 2-mal in Merville ausstellen. Und 2 französische Künstlerinnen, Christine und Carmen, waren 2014 beim Plenär in Swansk dabei. So haben wir dank unserer französischen Freunde eine Brücke der Kunst und des Friedens von Merville über Berlin nach Gorzów gebaut. Roger zählt jetzt 92, seine Huguette fast 85 Jahre. Ihre Freundschaft ist für uns ein wahres Geschenk.
Marion Kasper, Salem. Kaum in Polen, schon geholfen. Karre klar machen, ich zeige dir jetzt mal, wo ich aufgewachsen bin. So charmant konnte nur Pauls Großvater Ernst bitten. Paul war erst mal gelähmt, wie immer, wenn Opa verbal nahtlos an seine Soldatenzeit anknüpfte. Opa packte noch einen Schwarzwaldschinken ein und einige verschiedene Obstbrände. Ich gönnte meinem Wagen etwas Öl. Schließlich würde es eine längere Reise und die sollte mein 20 Jahre altes Auto gut überstehen. Opa Ernst stammte aus der Gegend um Olesnica im heutigen Polen. Er nannte den Ort nach wie vor Ölsch. Wo der genau lag, wusste er nicht mehr. Ob Opa eine Ahnung davon hatte, wie lange man vom Schwarzwald bis dorthin fährt, egal, sollte er mal durchhalten. Das predigt er uns nämlich auch immer, dem Paul und mir. Los ging's. Es fuhr sich recht gemütlich. Die Autobahn war gut ausgebaut. Ab Görlitz meckerte Opa, dass kein Ortsschild mehr verständlich sei. Opa, wir sind im Ausland. Da versteht man nun mal nicht mehr viel, meinte Paul. Ernst, lerne Polnisch, knurrte ich und dachte, wenn Pauls Opa so weiter meckert, setze ich ihn hier raus. Es wurde Nacht. Irgendwie begann das Auto komisch zu klingen. Das letzte Ortsschild konnte ich nicht erfassen. Ein Wegweiser zeigte nach Wroclaw. 45 Kilometer oder so bis dorthin. Mein Auto gab bedenkliche Geräusche von sich. Opa meinte, dass nun der Gegenangriff nahe. Ich lenkte das Auto auf den Hof eines einsamen Hauses, in dem noch Licht brannte. Es stank seltsam nach verbranntem Kabel. »Raus hier!« brüllte ich. Wir sprangen aus dem Wagen und spritzten in alle Richtungen weg. Die Tür öffnete sich. Eine ältere Dame schaute heraus. »Jesus, Maria und Josef«, rief sie auf Polnisch. »Und noch etwas mit Auto.« Sie winkte uns herein. »Sollte mein Auto jetzt explodieren, musste es das alleine draußen auf dem Hof tun.« Und wir sollten nicht hungrig dabei zusehen müssen. Halina war die Frau des Försters, der auch gleich heimkommen musste. Sie stellte alles auf den Tisch, was Küche und Keller zu bieten hatten. Ihre Mutter kochte in der Küche Tee. Ihr Vater Antoni entkorkte eine Flasche selbstgemachten. Auf den Schock deutete er an. Wir unterhielten uns mit Händen und Füßen. Pani Anna, Frau Anna, die Oma, achtete akribisch darauf, dass keine Tasse und kein Teller leer blieben. Herr Antoni, sorgte für volle Gläser. Opa Ernst saß stumm in der Ecke und kaute. Kurz nach Mitternacht betrat der Förster die Stube, gefolgt von einem deutschen Dackel. Halina erklärte ihm die Sache. Er telefonierte kurz. Eine halbe Stunde später hörten wir einen starken Motor. Dann klopfte es ans Fenster. Das runde Gesicht eines dicken Herrn im Schlafanzug wurde sichtbar. Er fuchtelte aufgeregt und deutete auf etwas in der Dunkelheit. An der Haustür beruhigte ihn Halina erstmal. Was da stand, war das antike Auto eines Gastes, und das wollte nicht mehr. Erstmal umarmte er alle Anwesenden, uns auch. Meine Knochen knackten. Den Osteopathen brauchte ich nun jedenfalls nicht mehr. So war das, wenn einen ein großer, freundlicher Bär namens Wojcic umarmte. Wojcic nahm mein Auto mit in die Werkstatt. Bis dahin war es noch nicht explodiert. So wie ich ihn einschätzte, würde er sich noch in dieser Nacht runterschieben und nicht eher wieder zum Vorschein kommen, bis alles heil war. Ich warf Paul einen Blick zu. Wo pennen wir diese Nacht? Opa hatte das gehört und hielt uns einen Vortrag darüber, wie er in unserem Alter ohne Decke im Wald schlief. Wir waren noch nicht so verweichlicht wie ihr. Pani Anna lachte. Sie hatte zwar kein Wort verstanden, aber sie ahnte, was Ernst gesagt hatte. Sie rettete uns vorm Schlafen im Wald, vorm Gefressenwerden durch irgendwen und vor der Kälte. Sie lotste uns ins Gästezimmer. Wir durften hier schlafen. Ich war platt. Die Försterfamilie kannte uns doch gar nicht. Und sie nahmen uns auf. Wir bekamen Essen, Trinken und Familienanschluss. Am nächsten Morgen saßen Pan Antoni und Opa Ernst in der Küche. Unter dem Tisch lag der Dackel und kaute auf einem Stück Schwarzwald-Schinkenschwarte herum. Auf dem Tisch lagen Schinken und Brot. Die beiden alten Herren degustierten die Schwarzwälder Obstbrände, nachdem sie Antonis selbst angesetzte Liköre schon niedergemacht hatten. Sie fachsimpelten über geistige Getränke. Der eine auf Polnisch, der andere auf Deutsch. »Stolat, 100 Jahre«, rief der eine. »Auf deine Gesundheit«, der andere. Pani Anna bereitete Bigosch zu. Hervorragend. Von mir aus konnte das Auto ruhig noch eine Weile in der Werkstatt bleiben. Und der Kuchen erst, von Mama Halina gebacken. Smashni konnte ich da nur sagen, lecker. Irgendwann nachmittags kam Wojcik mit meinem Auto. Er strahlte übers ganze Gesicht. Es lief wieder. Wojcik erklärte mir auf Polnisch, was alles kaputt war. Dabei zeigte er immer auf das entsprechende Ersatzteil, das er im Kofferraum deponiert hatte. Seit jener Zeit weiß ich, dass Val Cordovovi Kurbelwelle heißt. Wohl ausgestattet mit Proviant und guten Wünschen brachen wir auf in Richtung Heimat. Panantoni drückte uns zum Abschied. Opa Ernst verdrückte sich eine Träne. Dziękuję. Bardzo, vielen Dank, sagte er leise. Und do widzenia. Auf Wiedersehen.
Frank Schmaso aus Osterburg. Ruhe sanft, Richard. Aus dem Leben gegriffen. Aus dem Leben des Richard Hieronymus Kerzer, der, als der große Krieg zu Ende war, nach der Flucht aus Oberschlesien als Hosenmatz mit der Mutter in der altmärkischen Kleinstadt gelandet war, als Fremder unter Fremden. Die Zeit verstrich, die Mutter starb, als er bereits auf eigenen Füßen stand, Familie hatte. Doch in der Familie, das werden wir sehen, war er ein Fremder, nur geduldet, weil er das Geld nach Hause brachte. Auch im Kreis seiner Arbeitskollegen im Kraftverkehrsbetrieb, Busfahrer wie er, Gewerkschafter, galt er lange Zeit als Fremder, als Polacke, der seinen Akzent nicht verbergen konnte. Erst als er die Leute aus seinem brennenden Bus rettete, bekam er Anerkennung. Sie hieben ihm auf die Schulter, klasse gemacht, Richard. Es begann Tauwetter. Nun liegt Richard Hieronymus Kerze in einem Pflegeheim. Ein Schlaganfall hat ihn, den sonst so agilen, stets pflichtbewussten 60-Jährigen, plötzlich von den Füßen gerissen. Dazu gesellten sich doppelseitige Lungenentzündung und Nierenversagen. Wer kümmert sich nun um den Garten? Um die Hühner in der Anlage des Rassegeflügelzuchtvereins, dessen Mitglied er ist. Die Ehefrau Isolde sagt, ich nicht. Das hat Richard immer allein gemacht. Ich mische mich da nicht ein. Die Schwiegermutter, die man auf den schönen Namen Rosalinde getauft hatte, weigert sich ebenso. Ich schon gar nicht. Er konnte ja den Hals nie vollkriegen. Die einzige Tochter lebt irgendwo in Kalifornien. Es besteht seit Jahren kein Kontakt mehr. Es steht schlimm um Richard. Im Pflegeheim registriert man verwundert, dass sich von den Angehörigen niemand sehen lässt oder nach dem Befinden des Kranken erkundigt. So informiert man Frau Isolde, wenn Sie Ihren Mann noch einmal sehen möchten, sollten Sie bald kommen. Isolde wehrt ab. Ich denke gar nicht daran, er war kein guter Mann. Die Schwiegermutter drischt in die gleiche Kerbe. Er war kein guter Schwiegersohn. Die Freunde und Arbeitskollegen, die Richard im Pflegeheim besuchen und der sich darüber freut, wie sie am schwachen Händedruck und den feuchten Augen feststellen, kennen Richard anders. Er hat zu Hause gegen die beiden Hupfdohlen nicht ankommen können, obwohl er alles getan hatte, um sie zufriedenzustellen, sagt jemand. Wer die beiden Weiber kennt, wird Verständnis dafür haben, dass Richard sich viel lieber im Garten und bei den Hühnern aufhielt. Da zankte keiner. Den ganzen Lohn, bis auf ein kleines Taschengeld, gab er ab, damit sich die Frauen immer mehr Kledage auf den Leib hängen konnten. Nun wartet Richard auf den Tod. Um sein Leben ringen will er nicht. Mit seinem schiefen Mund und den gelebten Stimmbändern kann er sich kaum verständlich machen. Lasst mich in Ruhe sterben, ist alles, was er mit schlaffer Hand mühsam auf einen Zettel krakeln kann. Er hat also mit seinem irdischen Dasein abgeschlossen. Die beiden Frauen weigern sich, mit ihm Frieden zu schließen, ehe er die Augen für immer zumacht. Ob sogar ein wenig Schamgefühl dabei ist, dass sie ihn der Pflege anderer überlassen haben? Knapp 4 Wochen später, an einem Mittwochabend, atmet Richard Hieronymus Kerzer noch einmal tief, dann ist seine Lebensuhr abgelaufen. Isolde, nunmehr Witwe, über das Ableben Richards formell informiert, beauftragt ein Bestattungsunternehmen mit der anonymen Beisetzung auf der grünen Wiese. Es gibt keine Traueranzeige in der Zeitung. Und doch haben seine Freunde und Kollegen den Beisetzungstermin herausbekommen. In der kleinen Kapelle steht Isolde, einen kleinen Strauß in der Hand, fassungslos vor dem Meer an Kränzen und Gebinden. Die Friedhofsgärtnerei hatte ordentlich zu tun. Auf den Schleifen ist mit goldenen Lettern vermerkt: Ruhe sanft, du hattest es schwer genug. Lass dir die Erde leicht werden. Ehrliche Freundschaft geht über den Tod hinaus. Und noch so etliche andere Sprüche, die das Wahre im Leben des Richard Hieronymus Kerze offenbaren. Gewidmet von den Berufskollegen, den Gartenfreunden des Vereins Morgenröte, den Zuchtfreunden des Rassegeflügelzuchtvereins Stolzer Hahn, den Freunden und Bekannten. Die 40 Stühle sind bis auf den letzten Platz besetzt. Die Rednerin umreißt das Leben des Verstorbenen, spricht über dessen Freud und Leid, verliert aber kein Wort über die Familie. Isolde mit säuerlicher Miene, von den Anwesenden keines Blickes gewürdigt und mit keinem Händedruck der Anteilnahme bedacht, fühlt sich von Wellen der Hitze und Kälte durchströmt. Sie geht, bevor der letzte Vers von »Im schönsten Wiesengrunde«, Richards Lieblingslied, verklungen ist. So bekommt sie auch nicht mit, dass der Trauerzug mit der Urne an der Spitze einen anderen Weg auf dem Gottesacker nimmt, nicht in die Ecke zu den Anonymen. Man hatte gesammelt, denn Richard sollte ein anständiges Begräbnis haben mit einem Stein, auf dem sein Name steht, unter den in den Granit gemeißelten Lettern »Unserem Freund«.
Dagmar Neidig, Berlin. Kinder des Lichts. Alfredo, Alfredo, komm schnell, da möchte jemand dein Lieblingsbild kaufen. Die anmutige Delia war außer Atem, als sie vor dem Tisch mit dem Tässchen Espresso innehielt. Mit ihren wunderschönen, dunklen Augen strahlte sie Alfred an. Nun komm schon, Alfredo, da interessiert sich jemand für den roten Mohn. Alfred blinzelte in die Sonne und griff in aller Ruhe nach dem verheißungsvoll duftenden Kaffee. Danke, Delia, das ist lieb, dass du mir Bescheid gibst, aber das Geschäft kannst du gern selbst abwickeln. Wir hatten uns zu dem Preis verständigt. Es ist Zeit, dem roten Mohn Adieu zu sagen. Hoffentlich kommt er in gute Hände. Alfred schlürfte genüsslich seinen Kaffee. Geh schon, Delia, du machst das. Ich genieße noch mein Lebenselixier. Das kleine Atelier, das Alfred seit einiger Zeit in dem italienischen Provinzstädtchen betrieb, lag in einer schmalen Gasse, nur wenige Schritte von der Espresso-Bar entfernt. Er nahm sich vor, heute noch einmal nach dem Rechten zu sehen. Der rote Mohn war eines seiner ersten Aquarelle. Als er ihn malte, hatte er sich entschlossen, sein Hobby zum Beruf zu machen. Er zählte schon damals mit seinen 55 Lenzen nicht mehr zu den Jüngsten für solch einen Entschluss. Doch die Malerei war vor nunmehr fast 15 Jahren sein Seelentröster, sein Lebensretter, sein guter Geist, sein Vertrauter geworden. Seinem Farbkasten hatte er es zu verdanken, da war er sich ganz sicher, dass er dem Teufel Alkohol doch noch einmal entronnen war. Hier in der italienischen Provinz hatte er seinen Platz gefunden. Kein Suchen mehr, kein unstetes Davonlaufen, kein Krieg mit sich selbst und mit wem auch immer. Überkamen ihn doch einmal Zweifel, wenn denn niemand eines seiner Bilder kaufen oder zumindest anschauen wollte, dann spendete ihm sein Lieblingsgedicht Trost. Schade nur, wer so anrührend und für ihn so schicksalhaft über das Malen gereimt hatte, brachte er nie in Erfahrung. »Oh, du verstehst mich nicht richtig, Alfredo, du musst mitkommen«, riss Delia Alfred aus seinen Gedanken. Wieso um Himmels Willen kannst du das Bild nicht allein an den Mann bringen? Lass ihn bitte nicht so lange warten, sonst ist er weg. Die Trennung fällt mir doch ein wenig schwer, grummelte Alfred. Es ist eine Dame. Sie möchte unbedingt den Maler kennenlernen, der das Bild gemalt hat, sagt sie, drängelte Delia. Gut, gut, ich komm ja schon. Geh du nur vor und entschuldige meine kleine Verspätung, erwiderte Alfred versöhnlich und lächelte Delia zu, die schon mit wehendem Haar davonlief. Noch einige Züge frischer Luft genießen und ein paar Sonnenstrahlen einfangen, dachte Alfred, dann folge ich Delia in die schmale Gasse zum Atelierstübchen. Delia stand mit einer zarten alten Dame vor dem roten Mohn. Als sie Alfreds Schritte hörte, wandte sie sich um. Da kommt ja Meister Alfredo. Alfred stellte sich noch einmal ganz kurz vor und beglückwünschte die fremde Dame zu ihrer Wahl. Sie haben sich für mein Lieblingsbild entschieden. Ich habe lange überlegt, ob ich es überhaupt veräußern kann. Alfred Eckstein, mein Name, stellte er sich höflich vor. Sie sind Engländerin, fügte Alfred kurz fragend hinzu. Sehr angenehm, Herr Eckstein. Nein, ich komme aus Holland, aber ich beherrsche die deutsche Sprache nicht so gut wie die englische. Sorry, entgegnete sie mit einem feinen Lächeln. Ich bin ganz verzaubert von dem Blumenaquarell. Für dieses lebensbejahende Rot und das hoffnungsvolle Grün. Ja, es berührt mich. Mein Kompliment für Ihre sensible Art zu malen. Sie verkaufen es doch oder haben Sie es sich anders überlegt? Oh nein, nein, Sie können das Bild sehr gerne mitnehmen, erklärte Alfred entschieden. Gern zeigte er Besucherinnen seine kleine Ausstellung und sie tauschten sich in einem Gemisch aus deutscher und englischer Sprache vergnügt miteinander über Kunst und Literatur aus. Delia beobachtete die beiden und wunderte sich über eine so selbstverständliche Art von Vertrautheit, als seien Alfredo und die Dame alte Bekannte und keine Fremden, die sich zum ersten Mal über den Weg liefen. Dann drängte die Touristin die Zeit und sie mahnte sich selbst zum Aufbruch. Delia verpackte sorgsam den roten Mohn. Alfred fügte bei der Übergabe des Aquarells zur Überraschung der Käuferin noch ein Blättchen hinzu. Ich möchte Ihnen zum Abschied noch ein ganz besonderes Lächeln, mein Lächeln schenken in Form von Versen, erklärte Alfred den Inhalt des Flyers und rezitierte kurz, offensichtlich zur großen Freude seiner Kundin. Oh, wie schön! Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Aufmerksamkeit. Ich habe übrigens auch einmal gedichtet. Es ist lange her, sehr lange, erwiderte die Dame versonnen und trug einige Zeilen in englischer Sprache vor. Verblüfft schaute Alfred die Dame an. Ich habe nicht alles genau verstanden, aber Ihr Gedicht erinnert mich an eines, das mir entscheidend über eine schwierige Lebensphase hinweg half, murmelte Alfred, mehr zu sich selbst gewandt, und er fügte hinzu, ich habe in Buchhandlungen nachgefragt, weil ich mehr über die Autorin erfahren wollte. Niemand konnte mir helfen. Das Gedicht geht so. Kinder des Lichts. Farben, ihr Kinder der Sonne. Farben, ihr Kinder im Glück. Farben, ihr Kinder des Lichts. Bringt ins Leben mich zurück. Ich misch euch für eine Welt, in der Liebe und Lachen zählt. Ich male sie gesund und bunt, noch liegt sie krank und wund. Ich male ein friedliches Haus, Farben für Krieg fliegen raus. Setz mich nun hin und mische mein Hoffnungsgrün. Ja, das ist die deutsche Fassung meines Gedichtes, rief die Unbekannte. Ich habe es fast noch ein Kind gleich nach dem Krieg geschrieben. Mein Name ist Nora de Winde. Was war das jetzt? Fragte Delia, als die Holländerin das Atelier verlassen hatte. Ihr habt euch also doch gut gekannt. Oh nein, antwortete Alfred, gedankenversunken. Es ist die Sprache der Kunst, die immer und überall aus Fremden Freunde macht.
Dr. Bernd Ripke, Berlin. Wildfremde im Nest. Mit zwei türkisblauen Eiern fing alles an. Auf dem Balkonkasten hatte ich ein Nest entdeckt, groß wie eine Suppenschüssel und sehr stabil gebaut. Die brütenden Amseln flogen erstmal davon. Ich zog mich zurück und sie kamen wieder, brüteten weiter. Zu den beiden Eiern kamen noch drei weitere hinzu. Das Brutgeschäft musste also gerade erst begonnen haben. In den etwa 21 Tagen bis zum Schlupf der Küken hatte ich die Gelegenheit genutzt, mich mit den werdenden Amseleltern anzufreunden. Durch vertrauensvolles Ansprechen und respektvolle Gesten akzeptierten sie meine Anwesenheit und meine täglich verringerte Distanz zu ihrem Nest. Wenn am Nachmittag die pralle Frühlingssonne auf das Nest schien, brüteten die beiden sich abwechselnden Vögel im doppelten Sinne. Die ausgebreiteten Flügel hingen über den Nestrand und sie hechelten regelrecht. Sie ließen es gerne zu, dass ich ihnen nach ausführlicher Erläuterung der Ungefährlichkeit der Prozedur etwas Kühlung durch feine Wasserbesprühung zuteilwerden ließ. Man sah ihnen irgendwie an, dass sie verwundert über diesen sonderbar hilfsbereiten Menschen, aber auch deutlich erleichtert waren. Pünktlich nach 3 Wochen hörte man am Gepiepse, dass sich das Kinderzimmer füllte. Die ersten beiden Wackelküken waren da. In den nächsten beiden Tagen hatten es auch 2 weitere Babyamseln geschafft, sich ans Licht meines Balkons zu kämpfen. Das 5. Ei blieb allerdings übrig. Jetzt begann die arbeitsintensive Phase für die Eltern und für mich. Unsere enge Freundschaft über Artgrenzen hinweg bewährte sich auch in dieser angespannten Situation. Beide Elternteile flogen das Futter heran, mit jedem Anflug einen Regenwurm bzw. einen Abriss dessen. Das war für mich als Zuschauer und fast Familienmitglied eine Geduldsstrapaze. Ich buddelte unten auf der Wiese ebenfalls Regenwürmer aus, um die geschäftigen und geplagten Eltern zu unterstützen. Allerdings hatte ich die Rechnung ohne die Küken gemacht. Sobald ich mich dem unbewachten Nest näherte, um meine sich ringelnden Gaben zu überreichen, stellten sich die Küken instinktiv tot. Als die Elternamsel mit ihrer Beute zurückkamen und meine Bemühungen sahen, signalisierten sie ihrem Nachwuchs durch 2 schnalzende Laute, ähnlich wie Tuk-Tuk, dass sie die Schnäbel aufsperren sollten. Dann ging alles wie in einer Betriebskantine, aber ohne Geld und Anstehen. Ich war bei der Fütterung immer auf die Signalhilfe der Eltern angewiesen. Mein Tuk-Tuk erschien den Küken zu fremdartig. Aber auch darin wurden wir ein eingespieltes Team und es war vermutlich beispiellos, dass Vogelküken während der Fütterungsperiode durch diese artübergreifende Zusammenarbeit meistens richtig satt geworden waren. In der weiteren Aufzucht besorgte ich nämlich noch Angelwürmer, die für die kleinen Hälse schon fast zu lang waren. Die Eltern, die sich im Laufe der Zeit sichtlich ruhiger der Lebensmittelbeschaffung widmen konnten, kooperierten mit mir in der Weise, dass sie mir die Regenwürmer von der Pinzette abnahmen, säuberlich über den Nestrand legten und nach, so schnell die Babys sie eben schlucken konnten, an diese weiterreichten. Natürlich ging es auch hier nicht wie in einer weltfernen Idylle zu. Es passierte 2-mal, dass Elstern je ein Küken holten, als ich friedlich schlief und von dem keifenden Wutgeschrei der Amseleltern geweckt wurde. Ich kam beide Male zu spät. Aber es blieben 2 gesunde Küken, die nach etwa 3 Wochen schon wie richtige kleine Amseln aussahen, mit dunkelbraunem Gefieder und den ersten Flügelbewegungen auf dem Nestrand. Fast wehmütig sah ich dem nahenden Abschied entgegen, denn die Amseljungen würden in den nächsten Tagen ausfliegen. Vom Nestrand auf den Balkonrand, kurz nach links und rechts geschaut, wie ein ABC-Schütze vor dem ersten Schulgang und hopp in die weite Welt. Das erste Amselchen war weg. Das zweite brauchte eine akustische Aufmunterung vom Papa aus der gegenüberstehenden Pappel. Dann stürzte sich auch dieses in das Vergnügen bzw. den Ernst des selbstständigen Lebens. Eigentlich war ich ein bisschen stolz auf diese gemeinsame Aufzucht von vorher und nachher wild lebenden Tieren. Aber was nun folgte, hatte ich nicht erwarten und sogar mir selbst nicht erklären können. Nachdem die Amselmutter noch einmal zum Nest kam, um den letzten Kotbeutel durch Verschlucken zu entsorgen, flog auch sie auf Nimmerwiedersehen davon. Jetzt kam der Amselpapa aus der Pappel, wo er in dieser Schlussphase Wache hielt, auf meinen Balkon geflogen, setzte sich direkt vor mich hin, nur eine knappe Armlänge entfernt, sah mich ohne Unterbrechung an und fing an zu singen. Die gesamten rund 6 Wochen der Brut- und Fütterungszeit hörte ich ihn nie singen. Jetzt sang er, mir zugewandt, für mich. Diese Geschichte trug sich genau so im Frühjahr 2000 zu. Eine Kommunikation und sogar Kooperation zwischen so unterschiedlichen biologischen Arten, getragen einfach durch gegenseitiges Vertrauen und Respekt, sollte doch gerade auch innerhalb der Spezies Mensch möglich sein, oder?
Tuk tuk.
Tuk tuk.
Vera Richter, Gera, Traudel, das Flüchtlingskind. Der Dezember 1946 war klirrend kalt. Das Thermometer zeigte bereits in frühen Morgenstunden minus 10 Grad. Thea hatte einen weiten Weg vor sich, ehe sie ihre Schule erreichte. Vor dem Wind schützende Häuserreihen der Stadt konnte sie erst nach einigen Kilometern Fußmarsch erreichen. Sie fror entsetzlich. Tapfer lief sie gegen den einsetzenden Schneesturm an. Plötzlich hörte sie, dass jemand ihren Namen rief. Eines von den neuen Flüchtlingskindern, das sie in ihrer Klasse gesehen hatte, rannte auf sie zu. »Thea, darf ich mit dich in die Schule gehen?« »Du meinst mit mir?« »Sag ich doch.« Thea schaute Traudel verdutzt an. Ihr fiel plötzlich ein, dass ihre Mutter sie vor Flüchtlingskindern gewarnt hatte. Diese Kinder seien verlaust und würden auch klauen. Doch Thea war froh, diesen weiten Weg bis in die Schule nicht allein gehen zu müssen. Was sollte dieses Mädchen ihr denn klauen? »Ja, natürlich können wir gemeinsam zur Schule gehen.« Während beide weiterliefen, fragte Thea, »Woher weißt du meinen Namen?« Das Flüchtlingskind antwortete in einer für Thea ungewohnten Ausdrucksweise, »Wir gehen doch beide in dieselbe Klasse. Die Lehrerin hat dich oft mit deinem Namen angesprochen.« »In unserer Klasse sind jetzt viele Flüchtlinge. Wie die alle heißen, weiß ich nicht. Und wie heißt du?« »Traudel.« »Wie alt bist du?« 12. »Ich auch.« Beide Kinder verlangsamten ihre Schritte. Sie gingen eine Weile stumm nebeneinander her. »Traudel, hast du Läuse?« »Du hast dich im Unterricht oft auf dem Kopf gekratzt.« »Ja, ich hatte welche, aber meine Tante Elli hat mich gestern Abend in Läusepulverturban auf den Kopf gestülpt, den ich die ganze Nacht aufbehalten musste. Heute früh juckte der Kopf nicht mehr. Die Läuse sind alle tot. Das Puder hat mich geholfen.« »Nee, Traudel, mir. Hast du denn auch Läuse, Thea?« »Nein, aber du sprichst so anders. Man sagt doch mir.« Verständnislos stammelte Traudel, »Meine Tante hat doch nur mich den Läuseturban auf den Kopf gestülpt.« »Schon gut«, unterbrach Thea, »wo hast du vor der Flucht gewohnt?« »In Königsberg. Wir mussten alle aus der Stadt raus. Meine Mutter ist an Typhus gestorben. Fremde Leute haben meine Schwester und mich mitgenommen, weil ich gesagt habe, dass wir hier in diesem Ort eine Tante haben.« »Und wo ist dein Papa?« »Im Kriegsschiff untergegangen. Meiner ist in Russland gefallen.« Die beiden Kinder wurden ganz still. Thea legte ihren Arm um Traudels Schulter und so gingen sie eine Weile lautlos nebeneinander her. Traudel unterbrach das Schweigen. »Thea, ich habe Hunger. Tante Elli hatte heute nichts zu essen für uns. Hast du eine Stulle für mich?« »Nein, Traudel, wir haben auch kein Brot. Denk nicht mehr an die Stulle. Ich erzähle dir jetzt etwas Schönes. Bleib mal stehen.« Thea schaute Traudel an und sagte ganz langsam, Wort für Wort betonend, »Ab heute bekommen alle Kinder in der Schule jeden Tag ein Brötchen geschenkt.« »Wirklich? Thea, du schwindelst mich nicht an? Nein, ich schwindle nicht, wirklich nicht. Ich mag dich, weil du mich gerufen hast und weil du auch so anders sprichst. Wir können uns auf das Brötchen freuen. Ab jetzt bist du auch meine Freundin. Das klingt so lustig. Was meinst du, Traudel? Wollen wir, ehe wir in der Schule sind, uns den Hunger einfach wegsingen? Hast du ein Lieblingslied? Ja, meine Mutti hat es so gerne gesungen und danach immer von meinem Papa erzählt. Mewe, du fliegst in der Heimat, grüß sie recht herzlich von mich. Von mir. Nein, Traudel, das passt aber nicht. Nach der Melodie müssten wir ja schunkeln. Nein, das geht nicht. Na, dann singen wir eben, wem J will rechte Jungs erwiesen, den schickt er in die Wurstfabrik, den lässt er in die Knackwurst essen und gibt ihm noch ein Stückchen mit. Beide Mädchen lachten. Ja, danach können wir sogar marschieren. Los, Traudel, kommandierte Thea. Die Hände aus den Manteltaschen nehmend, marschierten sie, die Arme hin und her schwenkend im Takt der Melodie, sangen lautstark ein über das andere Mal dieselbe Strophe. Vom Marschieren und Singen waren ihre Wangen gerötet. Sie erreichten fröhlich immer noch das Lied von der Wurstfabrik singend, das Schulgebäude, aus dem der Geruch von frischen Brötchen waberte. Thea, darf ich dich mal dricken? Ich freue mich ganz doll, dass du meine Freundin bist und dass wir gleich was zu essen bekommen. Die Mädchen umarmten sich. Ein Gefühl wie Weihnachten in friedlichen Tagen breitete sich in ihrem Innern aus. Eine Weile später hielten beide überglücklich ihr Brötchen in der Hand. Vergessen waren Hunger, Schneesturm und eises Kälte.
Wie hast du die Melodie rausgekriegt? Da standen noch gar keine Noten dabei.
Nein, im Internet findet man alles.
Ach so.
Und ab und zu, das tut irgendwie meinem Kreislauf so gut. Sie haben es ja gemerkt, ich bin also nicht hochbegabt. Ich glaube, der Ernst-Busch-Chor, die üben ja auch hier, ne? Die machen das sicher, das wäre auch ein schönes Lied zum Singen.
War extra Beifall für die Gesangseinlage.
Ich glaube, das Lied wird oft mit La Paloma verwechselt. Rudi Schuricke, die Interpretation hat mir im Internet am besten gefallen.
Sehr schön. Ja, da sind wir jetzt auch schon bei der letzten Geschichte. Ne? Hm? Oder hast du noch eine?
Nee.
Rudolf Engler, Hannover, ein nerviger Typ. Also nicht der Rudolf. Meinem permanenten Helfersyndrom folgend bin ich 1971 für eine deutsche Entwicklungshilfeorganisation 2 Jahre nach Bolivien gegangen, um in einem Waisenhaus mit diversen Lehrwerkstätten für die betroffenen Jugendlichen Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Vorweg gesagt hat mich dieses wunderschöne Land mit den überaus liebenswerten Menschen fasziniert und in mir nachhaltige Eindrücke hinterlassen. In dem Waisenhaus habe ich ein kleines, ruhiges Zimmer ohne Wasch- und Kochgelegenheit gestellt bekommen. Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase habe ich mich dort auch wohl gefühlt. Während meiner Mittagspause verließ ich das Waisenhaus, um in einem kleinen Bistro, eine Quadre von der Plaza entfernt, regelmäßig meine Mahlzeit einzunehmen. Im ersten Stock des Bistros gab es einen Balkon, wo es angenehm luftig war. Pünktlich um 12 Uhr saß ich dort an einem Tisch, direkt am Geländer, von welchem ich in aller Ruhe dem munteren Treiben auf der Straße zusehen konnte. Ich war wie immer der erste und bis dahin einzige Gast, der diese Idylle genießen konnte. Allerdings nicht lange. 5 Minuten später kam dieser unangenehme Typ, ging an mir vorbei und platzierte sich 3 Tische weiter, wandte mir seinen breiten Rücken zu und wartete auf sein Essen. Gerade hatte ich meine Vorspeise eingenommen, da fing dieser Kerl wie wild auf dem Esstisch rhythmisch zu hämmern an. bis seine Entrada, die Vorspeise, kam. Dieses Ritual habe ich etwa 2 Wochen über mich ergehen lassen, wobei ich überlegte, wie ich dem Treiben ein Ende setzen konnte. Ich wollte als Gringo nicht unhöflich sein. Meine damaligen Sprachkenntnisse waren nicht so perfekt, dass ich ihn in netter Weise hätte fragen können, ob er mit diesem Hämmern aufhören könnte, weil es mich störte. Also habe ich mir eine andere vermeintliche Lösung des Konfliktes erdacht. Am nächsten Tag, gleicher Ort und zur gleichen Zeit, nimmt mein Kontrahent seine Position 3 Tische weiter ein und beginnt erwartungsgemäß zu hämmern. 1 Minute seiner Buschtrommel habe ich ihm gegönnt. Doch dann begann ich laut wie ein Indianer zu rufen. Wow, 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 wow. Da habe ich lange geübt. Der Typ mit dem breiten Kreuz und dem Igelhaarschnitt zuckte kurz, drehte sich im Sitzen zu mir herum, hob die flache Hand zum Gruß, erhob sich, nachdem ich zurückgegrüßt hatte, und kam an meinen Tisch. Er nannte mir seinen Namen und fragte mich, ob er mich mit seinem Trommeln eventuell gestört habe. Mein Kopfnicken verursachte bei ihm ein breites Grinsen. Er bat mich, an meinem Tisch Platz nehmen zu dürfen, was ich als eine Art gemeinsames Friedenspfeiferauchen wertete. Von dem Tag an haben José und ich regelmäßig zusammen gegessen, geplaudert und gelacht. José, der ein gebürtiger Bolivianer ist, hat mir viel über Land und Leute, seinen Beruf und seine Hobbys erzählt. Ich habe viel von seiner Heimat erfahren, was mir ohne diese Begebenheit vermutlich nicht geglückt wäre. Viva José, viva Bolivia!